Möge Gott schenken, dass uns das Große groß wird und das Kleine klein. Und dass wir nicht das Kleine zum Großen machen, sondern das Große zum Kleinen. Dann sind wir verdreht. Lasst uns beten. Herr, sei du nun in unserer Mitte. Das Thema, Herr, diese Tage auf dieser Tournee ist: Jesus lebt. Du, der Lebendige, sei du nun unter uns. Gehe durch unsere Reihen. Rühre unsere Herzen an. Öffne die Augen der geistlichen Blinden, die Ohren der Toren, dass wir das sehen und das hören, was wir vernehmen sollen. Deine Stimme. Schenk uns kein verstocktes Herz, sondern ein weiches Herz, ein empfängliches Herz. Wir möchten jetzt zu deinen Füßen sitzen und dich hören und dich sehen. Beseitige alles andere zu deiner Ehre. Amen. Letzte Nacht bin ich etwas spät zu Bett gekommen. Als ich schließlich schlafen wollte, war es 3 Uhr. Und dann war ich früh wach wieder heute Morgen. Ich bin sehr müde nach Deutschland gekommen. Wir waren sehr beschäftigt. Wir haben uns aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Und in jeder Gruppe besuchte bis zu 8 Schulen an einem Tag. Da können Sie sich ja denken, wie das geht. Eines, das wunderbar ist in Afrika unter den Schwarzen: wenn man mit dem Evangelium kommt, sagt der Rektor der Schule: so, Schluss, jetzt haben wir Gottesdienst. Dann versammeln sich alle Kinder und Lehrer und dann wird das Evangelium verkündigt. Zu irgendeiner Zeit des Tages. Und möge Gott Afrika dafür segnen. Afrika, das augenblicklich am Absterben ist. In Afrika sieht es traurig aus wegen AIDS. Man rechnet, dass hier in Europa nur Millionen sterben werden, aber in Afrika Völker vollkommen ausgerodet werden. Es gibt jetzt schon Länder, wo 7 aus 10 Kinder alle AIDS-Träger sind bei der Geburt. Es gibt einige Länder und Völker, wo es 80% der Bevölkerung schon ist. Wer bleibt über? Und es greift um sich mit Riesenschritten. Und darum ist es so nötig, dass dieser Mensch noch vor dem Tod das Evangelium hören. Nun, 1. Mose 43, Vers 30. Heute Morgen früh, als ich meine Bibel las, konnte ich nicht aufhören zu lesen, ein Kapitel nach dem anderen. Nachher musste ich mich zwingen, die Bibel zuzumachen und aufzustehen. Gottes Wort ist doch wunderbar. Da ist nichts so schön wie das Wort Gottes. Nun, nur ein Vers im 1. Mose 43, Vers 30. Und Josef eilte, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder. Soweit. Und Josef eilte, denn sein Herz entbrannte gegen seinen Bruder. Sie kennen ja alle die Geschichte des Josefs. Eine wunderbare Geschichte. Lesen Sie mal die. Wenn Sie Knie haben zum Knien, lesen Sie es betend. Wenn Sie nicht knien können, dann liegend. Aber dass das Herz kniet. Eine fantastische Geschichte. Köstliche Perlen im Leben dieses Mannes Gottes. Es hat doch wunderbare Männer Gottes gegeben in dieser Zeit, in der vergangenen Zeit, die ein wunderbares Vorbild sind für uns. Und Sie kennen ja die Geschichte, wie schäbig die Brüder den Josef behandelt haben. Aus was für Ursache? Neid. Gott hatte diesen Jungen gesegnet. Er hatte wunderbare Träume. Er hatte ein Ziel. Das gefiel den Eltern nicht, den Brüdern. Es geschah auch, dass der eigene Vater sagte, Junge, pass auf, hör auf mit dem. Als er sagte, er hätte sogar die Sonne und den Mond gesehen, wie sie sich vor ihm beugten. Da war sein Vater ganz streng mit ihm und sagte, Sohn, höre damit auf. Sie waren neidisch, die Brüder. Sie wissen, schließlich haben sie gelogen, betrogen, sein Kleid, gutes Kleid von ihm gerissen, mit Blut begossen, dem Vater belogen. Ein reißendes Tier hat ihn in die Grube, sie wollten ihn töten, die Grube geworfen, verkauft. Sie kennen ja seine Geschichte, eine traurige Geschichte. Aber die traurige Geschichte ist die schönste Geschichte. Dieser Mann nahm das aus Gottes Hand. Und dann eines Tages, einsam, verlassen, verraten, verkauft, als er zur Rechten des Pharaos saß, kamen die Brüder und er erkannte sie. Und dann ließ er den Benjamin holen. Und als sie denn vor ihm waren und Josef sie sah, entbrannte sein Herz. Was bedeutet es? Es brannte mit Liebe zu seinen Brüdern und zu seinem Bruder. Er eilte hinaus. Dann kam er wieder zurück. Dann ließ er alle Ägypter aus dem Raum gehen und er blieb allein mit seinen Brüdern. War ganz allein. Alle, die ihn bewachten, die Soldaten, gingen hinaus und er blieb allein mit seinen Brüdern. Und dann fing er an zu weinen und hat so laut geweint, dass die Ägypter draußen das gehört haben. Was bewegte diesen Mann bis zu seinen tiefsten Tiefen, seine Brüder, seinen Bruder zu sehen? Es entbrannte sein Herz, nicht mit Zorn, nicht Hade, nicht Nachtragen, keine Spur von dem Satanischen und Teuflischen, keine Spur von denen in seinem Leben. Vollkommene Liebe, möchte ich das nennen, gegen seine Brüder. Die draußen waren, die Türen geschlossen, hörten sein Schluchzen und sein lautes Weinen. Dachten wohl, was geht da bloß vor? Er sagt, Brüder, ich bin euer Bruder. Ihr seid meine Brüder. Sein Herz schlug für seine Brüder. Lieben Freunde, ich könnte den Gottesdienst jetzt schließen und Sie eine persönliche Frage fragen. Wie stehen Sie zu Ihrem Bruder? Schlägt Ihr Herz für Ihr Bruder? Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder? Werden Sie von der Liebe gefressen, bewegt? Die Liebe, denken Sie mal an das Wort Gottes. Da haben wir den Jonathan und David, zwei junge Männer. Die liebten sich so inbrünstig, dass ihre Liebe stärker war als die Liebe der Frauen und zu den Frauen. Ihre Liebe zueinander war stärker als ein Junge, der verliebt ist, der ein Mädchen liebt. Und Sie wissen, was der Junge tun kann und das Mädchen. Wenn sie verliebt sind, sind ihre Eltern Dreck und Kot. Die Eltern haben das Kind geboren in dieser Welt mit großen Schmerzen, das Kind erzogen, das Kind bis zum 20. oder länger oder weniger ernährt, alles dran gegeben, ihr Leben geopfert. Aber wenn der junge Bursche kommt, dann ist die Mutter nichts, der Vater auch nichts. Das Mädchen lässt sich nichts sagen und läuft davon. Oder der Sohn tut das Gleiche. Wir haben in Südafrika einen jungen Mann, sein deutsches Mädchen, gekommen und hat ihn weggeholt. Der Vater hat nur einen Sohn. Sein ganzes Leben hat der Vater für den Sohn gelebt. Der Vater ist wohlhabend. Allen Reichtum für seinen Sohn. Und ist das Mädchen gekommen, im Hotel geblieben. Dieser Junge war ein ordentlicher Junge. Die anderen Kinder haben ihn respektiert bei der Schule. Plötzlich schlief dieser Junge mit dem Mädchen im Hotel. War nicht einmal verheiratet. So wie die Hunde. Und die wilden Tiere das machen. Menschen, die keine Gottesfurcht haben. Die nicht leben nach dem Bilde Gottes, sondern nach dem Bilde der wilden Tiere. Und dann ist sie zurück nach Deutschland und er ist mit ihr. Es hat das Herz der Eltern zerbrochen. Wie ist solches möglich? Es geschieht. Sind verliebt. Die Liebe ist doch ein seltsames Ding. Es gibt ja ein Sprichwort, dass die bleibt liegen, wo sie hinfällt. Und wenn es neben ein Misthaufen der Kuh ist. Nun, lieben Freunde, wenn die Liebe so stark ist, dass ein Kind Mutter und Vater verachtet, die Liebe, die David und Jonathan hatten, war stärker als die. Die verdrehten Homosexuellen in dieser Welt sagen, die waren homosexuell. David war kein Homosexueller, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jonathan war auch nicht tierisch. Das waren gottesfürchtige Männer. Die konnten den 23. Psalm schreiben und noch vieles andere. Solche Männer waren das nicht. Aber lieben Freunde, das ist ein Vorbild, wie ein Bruder seinen Bruder lieben kann. Und der Saul, der von einem bösen Geist geführt wurde und König war, zu dem gesellte der Jonathan sich nicht, sondern zu dem David, weil er wusste, das war ein Gesalbter Gottes. Trotzdem, der Vater sagte, Jonathan, wie kannst du David lieben? Siehst du denn nicht, dass er das Königreich von dir nimmt? Solange David lebt, hast du dein Königreich verloren. Und Jonathan sagte dem Vater, Vater, was hast du gegen den David? Und der Vater nahm einen Spieß und wollte seinen eigenen Sohn Jonathan töten. Die Liebe, die Jonathan hatte zu dem David, war größer als die Liebe zum Königtum. Es hat Männer gegeben in dieser Welt, da war kein Neid. Keine Spur von dem in ihrem Leben. Der Jonathan liebte den David wie sein eigen Herz, sagt die Bibel. Dann sagt es wieder, wie seine eigene Seele. Eine andere Übersetzung sagt, wie sich selbst. Der Herr Jesus sagt, das größte Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit allen Kräften, der ganzen Seele. Und das zweite Gebot ist diesem Gebot gleich. Deine Nächsten wie dich selbst. Dein Bruder, wie dich selbst. Wer ist der Bruder? Wer ist der Bruder? Gott kam herab vom Himmel und sagte, Kain, wo ist der Bruder? Wo ist dein Bruder? Er sagt, das weiß ich nicht. Soll ich meines Bruders Hirte sein? Kain, das Blut deines Bruders, das schreit zu mir gen Himmel. Lieben Freunde, ob wir es wollen oder nicht, Gott wird das Blut ihres Bruders von ihnen fordern. Wenn sie auch sagen, es macht mir nichts, geht mir nichts an. Ach, mit den Menschen habe ich nichts zu tun. Ach, mit diesen Menschen in der Gemeinde, wenn es auch nicht stimmt in ihrem Leben und sie sündigen. Ach, ein jeder muss sehen, wie er fertig wird. Und Gott sagt, Kain, wo ist dein Bruder? Haben wir die Stimme Gottes schon gehört? Sind wir uns des bewusst, dass das Blut des Bruders von uns gefordert wird? Darum sagt die Bibel, wenn dein Bruder sündigt, gehe zu ihm, hilf ihm. Wenn er nicht geholfen werden will, dann nimm ein anderer oder zwei mit. Zwei oder drei Zeugen sind. Wenn er dann nicht hört, gut. Aber, lieben Freunde, haben Sie das schon gemacht? Und sagen, es geht mir nichts an. Gehen zum Nachbar und reden mit dem über den Bruder. Das ist after Reden. Das ist Sündigen. Der Bruder, der gesündigt hat, der geht ins Verderben. Aber ganz gewiss, Sie auch. Denken, machen Sie sich nicht vor, dass Sie in den Himmel kommen. Wegen Ihr after Reden kommen Sie auch ins Verderben. Möge Gott schenken, dass dieses Wort ein lebendiges Wort ist für einen jeden unter uns. Und der Herr Jesus sagt, wenn du zum Altar kommst und bringst dein Opfer all da, und dann fällt es dir ein, mein Bruder hat etwas gegen mich. Lass das Opfer sofort. Gehe hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Ja, er gehört nicht zu unserer Gemeinschaft, zu unserer Kirche und so weiter. Ja, wir haben Grenzen. Ob wir damit vor Gott bestehen können, weiß ich nicht. Der Tag des Gerichts wird das klar sagen. Aber was die Bibel uns sagt, ist, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber unseren Brüdern. Und das Wort, unser Text, den ich las, als Josef seinen Bruder sah, zerbrach sein Herz. Da weinte er lauter, als eine Frau weinen kann. Die Menschen sagten, was ist los? Sein Herz entbrannte. Das Feuer der Liebe, das Liebesfeuer, brannte in seinem Herzen. Er liebte diesen inbrünstig. Und konnte sich nicht mehr kontrollieren. Die Emotion war zu groß in ihm. Die Liebe zu seinem Bruder. Wie sieht's aus in unserem Leben? Wie sieht es bei uns aus, lieben Freunde? Und das Wort Gottes ist ganz, ganz klar in diesen Sachen. Der Herr Jesus sagt, Gott hat kein Interesse an deiner Gabe, wenn es mit dem Bruder nicht stimmt. Wenn er was gegen dich hat, versöhne dich mit ihm. Es gibt nicht so etwas wie, ach, oder reden wir die Sprache des Kains. Ach Herr, ich weiß nicht, warum willst du ihn von mir fordern? Weiß nicht, wo er ist, weiß nicht, wie es um ihn steht. Das ist seine Sache. Nein, im Worte Gottes gibt es nicht so etwas. Und die Bibel hat vieles zu sagen. Sie sagt uns vieles darüber. Die Bibel geht so weit und sagt, wenn einer sagt, dass er Gott liebt und seinen Bruder nicht liebt und den hasst, ist er ein Lügner. Lesen Sie mal im Neuen Testament, was die Bibel über einen Lügner sagt. Der hat den Satan zum Vater. Sie können beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Und der Teufel, der lacht sich ein. Und Gott sagt, das bin ich nicht. Ich bin nicht dein Vater. Der Teufel ist der Vater der Lüge und der Vater der Lügner. Die Botschaft vom Kreuz kennen Sie ja, brauche ich Ihnen nicht sagen. Das Kreuz, wie wir es kennen, besteht aus zwei Balken. Ein Balken vertikal, von unten nach oben. Das ist wie eine Brücke, wie eine Leiter, die den sündigen Menschen mit dem heiligen Gott versöhnt und vereinigt. Und die Feindschaft hinwegtut. Es gibt ja Feindschaft zwischen Mensch und Gott. Man kann sich solches nicht vorstellen. Es gibt aber, es gibt, dass die Mutter hadert mit Gott und sagt, warum musste mein Kind sterben? Warum muss ich solches erleben? Warum muss ich, gerade ich, durch solches gehen? Aber durch das Kreuz wird der sündige Mensch mit dem heiligen Gott versöhnt und vereint. Gleichzeitig ist der Querbalken horizontal. Das, der verbindet den Bruder mit seinem Bruder. Automatisch. Unwillkürlich. Sofort. In einem Nu. Wenn der Mensch mit Gott sich versöhnt, versöhnt er sich auch mit seinem Bruder. Nun sagen vielleicht einige, schaut, ist das denn nur mit dem Bruder, was von den Schwestern? Die Schwester kann auch ein Bruder sein. Im Herrn. Ich glaube, das ist nicht nur gemeint für die, die die Hosen anhaben. Frauen haben die auch schon an. Und es sind nicht nur die Frauen, die schon Hosen tragen, die brüderlich sind, sondern jede. Das kann das Verhältnis sein mit dem Mann und Frau. Mann und Frau. Im Christenleben, nachdem der Mensch sich mit Gott versöhnt, ist das Erste, dass die Frau sich mit dem Mann versöhnt und der Mann mit der Frau. Wenn es da nicht stimmt, kommen die nicht weit in ihrem christlichen Glauben. So wirkt das Kreuz. Und dann zwischen Juden und Griechen, Kreter und Araber. Da gibt's kein Jude, da gibt's kein Grieche, sagt die Bibel. Da gibt's kein Mann, da gibt's keine Frau. Das Heil wird ihnen zuteil. Das Kreuz ist wirksam. Macht Frieden, tut die Zwietracht, den Zank, den Streit hinweg. Das ist das Ende von dem Lied. Und schafft aus beiden eine neue Kreatur. Aber dann geht's auch weiter. Mit dem nächsten Bruder. Und lieben Freunde, wenn uns Vergebung zuteil geworden ist, können wir nicht anders, als auch unseren Bruder vergeben. Sie kennen ja wohl die Geschichte in Matthäus 18, sehr gut, von Vers 23, wo der Herr Jesus sagt, das Königreich, das Himmelreich ist gleich einem König. Ein seiner Schuldner kam zu ihm, hatte große Schuld und bat den König, oh König, bitte vergib mir meine Schuld. Er warf sich nieder vor dem König, beugte sich, flehte den König an, bitte verzeihen Sie mir. Und der König hat ihm vergeben. Wie freudig war dieser Mann, als ihm vergeben war. Und dann ging er los nach Haus. Unterwegs begegnete er einen, der ihm etwas schuldet. Aber das war nur wie ein Tüttel im Vergleich, ein kleines im Vergleich mit seiner eigenen Schuld, die ihm vergeben ist. Und als er ihn traf, da sagte, du, bezahl mir deine Schuld, hing ihn gleich am Kragen und erwürgte ihn, warf ihn auf den Boden, dann nahm er ihn und warf ihn ins Gefängnis. Er flehte ihn an und sagte, bitte verzeih mir, vergib mir. Aber er vergab ihn nicht und tat ihn ins Gefängnis. Da waren aber andere, die das sahen und zuschauten. Die gingen hin und berichteten das dem König. Und als der König das hörte, ergrimmte er in seinem Zorn und sagt, lass den Mann zu mir kommen. Und als er kam, da sagte, du, hab ich dir nicht vieles vergeben? Hab ich dir das nicht vergeben? Und dieser Mann, der dir nur wenig schuldete, den hast du nicht ergeben, den hast du erwürgt und ins Gefängnis geworfen. Er sagt, du Schalksknecht, deine ganze Schuld kommt zurück. Ich rechne dir alles zu. Was vergeben ist, ist nun unvergeben. Die ganze Schuld kommt zurück auf dich. Eine gefährliche Sache, lieber Freund, um nicht zu vergeben, nachzutragen. Und dann sagt der Herr Jesus, also wird der himmlische Vater mit euch tun, wenn ihr nicht vergibt. Also wird der himmlische Vater mit euch tun. Vielleicht gibt es manche, die hier sitzen heute. Die ganze Sündenschuld ist auf ihrem Haupt. Sie denken, es ist vergeben. Nein, es ist nicht vergeben. Wahnsinn. Nicht vergeben. Solange da Hader ist, Groll, Nachtragen, Bitterkeit im Herzen gegen den Bruder, ist die bekannte Last, die Sünde, auf ihrem Haupt. Das ist, wenn dieses Buch kein Märchenbuch ist. Einige sagen so, das ist so, aber das ist nicht. Das ist nicht so. Möge das so unsere Warnung sein. Ein Mann Gottes, der Erweckung erlebt hat, wurde immer wieder gefragt, was müssen wir tun, what must we do to experience revival? Was müssen wir tun, um Erweckung zu erleben? Dann sagt er, you must forgive. Sie müssen vergeben. Das ist ein seltsames Rezept, nicht? Was müssen wir tun, dass wir Erweckung erleben? Wir müssen fasten, wir müssen beten, mir auf den Knien sein. Und dieser Mann sagt, ihr müsst vergeben. Gibt es einen Mann in dieser Welt, den Sie nicht vergeben haben? Gibt es eine Person in dieser Welt, dem Sie etwas nachtragen? Wenn Sie was gegen ihn haben, warum gehen, tun Sie nicht, was die Bibel sagt und gehen zu dem. Wenn er nicht hören will, nehmen Sie einen mit oder zwei. Das ist der Weg Gottes. Vielleicht hört er und dann haben Sie ihn gewonnen. Es ist Freude im Himmel. Wenn er nicht hört, gut. Aber tun Sie das, was Gott sagt. Groll, Nachtragen darf es nicht geben. Darf nicht. Bei uns in Südafrika kamen zwei zum Glauben. Nicht im Erweckungsgebiet, in ein Andengebiet. In eine Kirche wurde das Evangelium verkündigt. Der Mann wurde getroffen vom Wort. Die Frau war gläubig, der Mann nicht. Aber er war mit der Frau in der Kirche und das Wort traf ihn. Er ging nach Haus, konnte nicht schlafen. Seine Sünden standen ihm vor die Augen. Nachts tat er, was Männer so gerne tun. Sie ordinieren ihre Frauen und salben sie als ihre Seelsorge. Das liebte man, deine Frau zum Paste zu machen, zum Pfarrer. Und dann beichtet der Mann bei der Frau und bekommt seinen Rat von der Frau. Und nachts weckte seine Frau, er sagt, Frau, ich kann nicht schlafen. Gut, sie wurde wach, er sagt, ich muss dir was bekennen. Und was tat er? Packte alle seine Hurerei aus. Er hatte tatsächlich gehurt mit Freundinnen seiner Frau. Was es nicht alles in dieser Welt gibt. Die Frau ihrer besten Freundinnen, die sie besuchten mit dem Haus waren, mit der hat er gehurt. Stundenlang hat dieser Mann ausgepacht. Es war ein Hurenleben, das er geführt hat. Und je länger er gesprochen hat, je mehr stach es ihr Herz. Diese Frau hat einmal in ihrem Leben war sie ihrem Mann untreu. Einmal. Dieser Mann hat denn ihr gesagt von allen Frauen, mit denen er gehurt hat. Und als er 2 Stunden lang geredet hatte, oder noch länger, da sagte, mein Mann ist so ehrlich mit mir. Zuerst waren sie geschockt. Lieber Bruder, wenn Sie gehurt haben, gehen Sie nicht zur Frau und sagen Sie, die Frau vertraut den Mann und glaubt nicht, dass der Mann sich so benehmen kann. Es ist zu viel für die Frau. Sie kann es nicht glauben. Eine Frau kann das nicht fassen, dass der Mann solches tun kann. Gehen Sie zu dem Seelsorge. Haben Sie keinen nicht einen guten Pfarrer oder Pastoren oder einen Prediger? Ein Mann, ein Gottesmann, den Sie vertrauen kann, der ein wirklicher Mann ist, der nicht gleich zur Frau geht und in ihr Ohr flüstert, so und so war hier, hat mir das gesagt, beichten Sie nie wieder bei solch einem. Aber ein wahrer Gottesmann, der kann damit ins Grab gehen. Bei dem ist kein loses Geschwätz. Den kann man vertrauen. Aber gehen Sie nicht zu der Frau. Ihre Frau kann das nicht glauben. Sie hat ihren Vater und Mutter verlassen. Sie hat ihren Namen angenommen. Ihre Kinder in diese Welt gebracht. Sie kann das. Das ist ein furchtbarer Schock zu hören, dass der Vater ihrer Kinder untreu gewesen ist. Das kann sie nicht ertragen. Das ist zu viel für sie. Gehen Sie zum rechten Ort und sagen es nicht der Frau. Sie hat solch einen Schock bekommen, aber schließlich, da es war so viel, da dachte sie, Mensch, ich habe doch einmal auch gesündigt. Und wenn mein Mann so ehrlich ist mit mir, dann muss ich auch ehrlich sein mit ihm. Und als er schließlich sagt, sagt sie, lieber Mann, hast du nun alles gesagt? Ja. Sie sagt, ich vergib dir. Ich vergib dir. Es ist schwer, aber ich bitte, dass Gott mir die Kraft gibt, dir zu vergeben. Aber, weißt du, ich habe auch was zu bekennen. Er sagt, was? Weißt du, einmal habe ich versagt und auch gesündigt. Mit wem? Und als sie sagte, ich vergib dir nicht. Da war Holland in Brand. Da war die Ehe kaputt. Und er sagt, du Schalksknecht, ich habe dir so viel vergeben. Und diese, so kleines, und du erwirfst ihn und wirfst ihn ins Gefängnis. Deine ganze Schuld kommt wieder über dein Haupt und wird dir zugerechnet. Wie ist das Verhältnis zu ihrem Bruder? Und ich möchte sagen, der Bruder kann Frau sein, kann Mann sein, kann Kind sein, kann Vater, kann Schwiegermutter, kann irgendjemand sein. Und ein anderer. Und Jesus und Gott kam herab. Wo ist dein Bruder, Kain? Ich weiß nicht. Soll ich sein Hüter sein? Du, sein Blut, was hast du getan? Was hast du getan? Vielleicht ist da jemand, der blutet, der verblutet durch das, was sie getan haben. Sei es mit Werk oder mit Wort. Wir haben einen Mitarbeiter, der auf der Hochschule seinen Freund entstochen hatte. Und er ist gestorben. In seiner Not kam er zur Missionsstation. Als er dort im Gottesdienst war, hatte er plötzlich ein Gesicht. Und als er schaute, da lagen volle Leichen vor ihm. Volle Leichen! Und eine Stimme sagte ihm, siehst du all diese Toten? Die hast du getötet. Er sagt, nein, ich habe nur einen ermordet. Nur einen mit dem Messer erstochen. Da sagte, du hast die alle ermordet, umgebracht und getötet mit deiner Zunge. Mit dem, was du gesprochen hast. Das, was wir sprechen, baut das auf oder zerreißt es. Lasst uns mal ernstlich diese Frage stellen. Nun zum Schluss. Sie kennen vielleicht die Geschichte. Ein anglikanischer Prediger, ich sage keinen Namen, ich sage nur, dass es in England war und England ist groß. Eine wahre Geschichte. Ein anglikanischer Pfarrer, ganz, ganz kurz vor seinem Ruhestand, hatte schon graue Haare, alles geplant, was er macht in seinem Ruhestand, das Haus, wo er wohnen wird und so weiter, dafür gesorgt. Und kurz vor seinem Ruhestand hat er dieses Erlebnis. Er wachte eines Morgens, die Frau schaute ihn an, sagt, bist du nicht gutes Muts? Doch. Dann sagte sie wieder, aber es sieht aus, als ob, hast du Kopfschmerzen, fühlst du nicht gut? Ach nein. Aber sie ließ nicht locker und immer wieder kam sie zurück. Schließlich sagte er verdrießlich, ach, du hältst auch immer an, ich sag's dir denn. Sagte, ich hatte einen furchtbaren Traum. Einen furchtbaren Traum. Ich sah Jesus auf seinem Thron. Den Thron des Gerichts vom Himmel herabkommen. Plötzlich in einem Nu waren wir alle entrückt. Die ganze Menschheit. Ihnen entgegen. Aber dann in einem Nu sah ich keinen mehr und war ich allein. Ganz stockseelen allein vor seinem Thron. Und dann sagte er zu mir, nannte mich bei Namen und sagte, du, sag mir mal, wo sind alle die Gemeinden, alle die Menschen, die unter deiner Wortverkündigung saßen, als du auf der Kanzel warst? Er sagte, ich wusste nicht, was zu sagen. Dann sagte er, du, wo sind alle die, die bei dir ein- und ausgegangen sind und geholfen haben, Sekretärinnen, die deiner Frau geholfen haben, mit der Wäsche, mit dem Hausputzen, Hausreinigen und so weiter? Und er wusste nicht, was zu sagen. Und dann zum Schluss, wo ist deine Frau? Wo sind deine Kinder? Er sagt, ich wusste nicht, was zu antworten. Und dann sagte der Herr, schau zu meiner Linken. Und als er da sah, sah er eine lange Schlange. Er war nicht in Russland oder in einem russischen kommunistischen Land, wo viele Schlangen stehen, weil in England. Und da sah er eine lange Schlange. Und er erkannte sie, eine nach dem anderen. Da waren die Vorsteher, die Ältesten, Diakone, die Schwestern, die Gebetsfrauen, die Jugendlichen, die Leiter der Jugend. Eine Gemeinde nach der anderen, die unter seiner Wortverkündigung standen, überall, wo er Pfarrer war, in der anglikanischen Kirche. Und als er hinschaute, da plötzlich erschrak er, wo das hinführte. Die gingen direkt auf einen tiefen Abgrund los. Und sie stürzten eine nach dem anderen in diesen Abgrund. Mit dem furchtbarsten Geschrei. in der größten Not, in diesen Abgrund, tiefen Abgrund. In der englischen Sprache ist es a bottomless pit, eine Grube, die keinen Grund hat unten. Du fällst und fällst und fällst und fällst. In alle Ewigkeit fällt man. Und als er das sah, hörte er den Herrn sagen, nun schließe dich diese Schlange an. Und als er es sitzend auf seinem Bett seiner Frau sagte, als er sagte, Jesus sagte, schließe dich diese Schlange an, fiel er rückwärts und starb. So ging dieser Bruder in die Ewigkeit hinein. Lieben Freunde, lasst uns eine Warnung sein. Wo ist dein Bruder? Jetzt können wir vielleicht da umherum kommen, ich weiß das nicht, ach, lass mich mit dem. Aber eines Tages wird die Stimme auch sie fragen, wo ist dein Bruder? Als Josef sein Bruder sah, entbrannte sein Herz. Er weinte, er eilte. Es war ein großer Tag. Herz und Herz in Liebe zusammengeschlossen. Sein Herz so ging zu dem anderen Herzen. Das ist mein Bruder. Die Bibel sagt, wir sollen uns inbrünstig lieben. Stimmt das? Das ist, was der sagt, der lebt. Jesus lebt. Und was ich Ihnen gesagt habe, die Texte, sind Worte, die Jesus gesprochen hat, der Lebendige. Und das sollte doch ausschlaggebend und geltend sein in Ihrem Leben. Möge der heutige Tag dazu dienen, wenn es nicht stimmt in Ihrem Leben, dass diese Stunde und dieser Tag dazu dient, dass auch Ihr Herz angefacht wird und entbrennt gegen Ihren Bruder in lauter Liebe, in der Liebe Gottes, zueinander gezogen. Nichts dazwischen. Ins Reine mit Gott und ins Reine mit dem Bruder. Lasst uns beten. Herr, wir haben gesagt, wir möchten zu deinen Füßen sitzen und dich hören, reden hören. Schenk uns das. Schenk, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind. Schenk, dass wir keine Mörder sind, dass wir kein Blut an unseren Herzen und Lippen haben. Schenk, dass da kein Tote ist, unsrethalben. Sondern schenke, dass die Liebe Gottes des Vaters eine Realität ist in unserem Leben. Zur Ehre des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass das Gebet des hohen Priesters, Jesus Christus, der Allerhöchste, in Erfüllung geht. Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Bösen und dass sie eins sind, so wie du, Vater, und ich. So wie die Dreieinigkeit auch sie eins sind. Amen.